Und ich möchte uns ganz zu Anfang eine Frage stellen, die man sich vielleicht nicht so fragt oder fragt, weil es so ganz normal ist, ganz natürlich. Und zwar, was bedeutet eigentlich, jemanden zu segnen? Wir Christen segnen ja gerne, sag ich mal. In jedem Gottesdienst am Schluss steht der Segen und wir segnen auch Kinder oder Babys im jungen Alter, haben ja Segnungen anstatt der Taufe als Baby und wir segnen Menschen. Und die Frage an euch, was würdet ihr sagen, was bedeutet eigentlich Segen, jemanden zu segnen, wenn es ganz genau nimmt? Gutes über ihn aussprechen. Unter Gottes Schutz stellen. Genau, jemanden Gott anbefehlen, habe ich noch aufgeschrieben, ihn unter Gottes Schutz und Gnade stellen. Vielleicht in den Machtbereich Gottes auch. Und was bedeutet auf der anderen Seite, wenn man jemanden flucht oder einen Fluch über einen ausspricht? Wir würden ja sagen, das ist eigentlich das Gegensätzliche. Genau das Gegenteil. Jemand etwas Böses wünschen, jemanden nicht der Gnade Gottes anbefehlen, nicht Gottes Schutzbereich, sondern bösen Mächten. Und wir merken, Segen und Fluch ist, oder dieses Thema Segen auf der einen Seite und Fluch, das ist vielleicht gar nicht so einfach. Obwohl wir das eigentlich die ganze Zeit machen, also segnen im Gottesdienst oder sonst, wenn wir füreinander beten. Das Thema Segen lohnt sich mal anzuschauen und wirklich sich zu überlegen, was bedeutet es eigentlich, Menschen zu segnen? Was verändert sich da? Oder was wünschen wir da? Was bitten wir da Gott, wenn wir andere Menschen segnen? Und ich habe ja in den letzten Monaten immer wieder über dieses Thema Get Free gepredigt. Und heute möchte ich nochmal eine Predigt halten, auch mit diesem Zusammenhang frei werden. Und die Predigt habe ich ein bisschen, kontrovers überschrieben mit Get Free, werde frei von Flüchen, frei werden von Flüchen. Und es soll heute um Fluch und Segen gehen. Eigentlich zwei ganz wichtige Themen in der Bibel, wie schon gesagt, aber trotzdem wird eigentlich wenig darüber gepredigt. Ich habe wenig Predigten auch darüber gefunden. Dabei ist Segen und Fluch eigentlich im Alten Testament ein Riesenthema. Die ganzen 5 Bücher Mose handeln von diesem Prinzip Segen und Fluch. Entweder das Volk Israel ist gehorsam, dann wird es gesegnet, oder das Volk Israel ist ungehorsam und es wählt dadurch den Fluch. Das ist ganz zentral im Alten Testament. Auch dieses Denken, und es geht bis ins Neue Testament hinein, dass die Schriftgelehrten und auch die Menschen, die einfach dort die Gläubigen, hatten das ganz tief in ihrem Denken drin. Entweder man ist Gott gehorsam und wird gesegnet, oder man ist Gott ungehorsam und bringt Fluch auf sich. In Epheser 1, Vers 3 steht, und das ist einfach so ein zentraler Vers, finde ich, und auch so kräftig, so aussagend, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. In anderen Worten, wenn wir Jesus haben, haben wir den größten Segen, den es gibt. Aber trotzdem können wir uns von diesem Segen abwenden. Wir können, vielleicht auch vergleichbar mit dem Heiligen Geist, wenn wir den Heiligen Geist dämpfen können, dann können wir auch Segen dämpfen. Das, was einfach Gott sich vorgestellt hat für unser Leben, das können wir in unserem Leben auch einfach dämpfen oder abwenden, zu sagen, nee, ich möchte das eigentlich gar nicht, was Gott für mich geplant hat. Und um diese Spannung soll es heute gehen. Auf der einen Seite gesegnet sein mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus, auf der anderen Seite aber vielleicht doch noch diese, ja, wo laufen Dinge eben nicht so, wie Gott es möchte? Oder wo entscheiden wir uns, dass wir nicht in diesem Segen sein möchten, der hier verheißen ist, dass Gott uns, dass Jesus uns mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt gesegnet hat? Das war meine erste Frage. Auch gibt es Flüche über Generationen hinweg auch für uns Christen? Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal diese Frage gestellt habt. Ich musste schon einige Bibelstellen wälzen, um zu sagen, ja, ich kann darüber predigen, weil es ist schon ein tiefes Thema und gibt oder im Zusammenhang versuchen wir mal, diese Frage zu klären. Die Bibel spricht vor allem in Galater 3 über dieses Thema. Christus hat uns vom Fluch losgekauft, unter den uns das Gesetz gestellt hatte. Denn er hat an unserer Stelle den Fluch auf sich genommen. Es heißt ja in den Heiligen Schriften, wer am Holz hängt, ist von Gott verflucht. So sollte durch Jesus Christus der Segen, der Abraham zugesagt wurde, zu allen Völkern kommen, damit wir alle durch vertrauenden Glauben den Geist erhalten, den Gott versprochen hat. Auch hier ein ganz tiefer Bibelvers. Und hier steht, dass Christus uns von allen Flüchen befreit hat, weil er selbst zum Fluch wurde für uns am Kreuz. Weil eben im Alten Testament an ein, zwei Stellen steht, wer am Holz hängt, ist von Gott verflucht. Der Fluch Gottes kam stellvertretend auf Jesus, damit wir frei sind. Schuld und Sünde wurde uns genommen, aber auch Fluch. Und weil er diesen Fluch getragen hat, weil er alle Sünde und auch, und jetzt nehme ich es vorweg, auch die Erbsünde weggenommen hat, das, was wir einfach weitergeben, das Wort Erbsünde gibt es so in der Bibel nicht, aber aus dem Zusammenhang wird klar, wenn jeder Mensch sündig ist vor Gott, dann wird es einfach an jede nächste Generation weitergegeben und deshalb spricht man auch von der Erbsünde. Und genau, diese Erbsünde ist durchbrochen durch Jesus und Jesus hat uns mit allen geistlichen Segnungen gesegnet. Und ganz praktisch geht es um diese Frage und da kommen wir darauf, dass dieses Denken, alttestamentliche Denken mit dem neuen testamentlichen Denken kollidiert und Jesus hat eine Antwort darauf, ob es Generationenflüche gibt. Johannes 9, 1 bis 3 und vielleicht seid ihr auch schon mal über diese Bibelstelle gestolpert. Und als er vorübergehend, also Jesus, sah er einen Menschen blind von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Und Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Also den damaligen Juden und auch den Jüngern war eigentlich klar, und es war im gesamten Weltbild dieser Menschen eigentlich drin, wenn jemand krank gewesen ist, dann hat entweder er gesündigt oder seine Eltern. Können wir uns gar nicht so vorstellen als Christen, dieses Denken, oder vielleicht ein bisschen, aber das war ganz tief drin in der damaligen Gesellschaft. Wenn jemand krank war, dann muss da Sünde in diesem Leben sein von dieser Person. Und weil das einfach im ganzen Alten Testament Prinzip war, Fluch, und Schuld bringt Fluch hervor und Gehorsam bringt Segen hervor. Aber Jesus stellt dieses Prinzip in Frage. Er sagt als Erklärung, warum der Mann blind geboren war, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Gott soll durch die Heilung dieses Blindgeborenen verherrlicht werden. Woher diese Krankheit kommt, ist erstmal zweitrangig. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es nicht aus Schuld oder aus Dingen kommen kann, dass Krankheit auch dadurch entstehen kann, indem wir, sag ich mal, wenn man Schuld auf sich lädt oder auch gegen Gott lebt, dann macht es auch was mit unserem Körper. Ganz praktisch, wenn man zum Beispiel süchtig nach Alkohol ist und da drin ist und einfach Alkoholiker ist, dann macht es was mit unserem Körper und dann wird man vielleicht auch krank. Ein Beispiel davon, beim Blindgeborenen ist es eher schwieriger, dieses Beispiel, aber es gibt auch diese Verbindungen, Schuld und Krankheit gibt es schon auch. Aber trotzdem ist diese Frage für uns doch auch verlockend, denke ich, auch für uns Christen immer wieder. Und wahrscheinlich haben sich viele von uns schon diese Frage gestellt, warum ist der eigentlich so krank oder derjenige? Warum lässt Gott es zu? Hat der vielleicht irgendeine Schuld in seinem Leben? Oder hat, wie die Jünger fragen, haben vielleicht die Eltern gesündigt und haben das auf sozusagen weitergegeben auf ihr Kind sozusagen. Und deshalb ist es so wichtig, diese Worte Jesus zu haben. Und ich bin echt so dankbar, dass er das so gesagt hat, dass wir nicht bei allem, was wir so sehen, dass wir denken, woher kommt diese Krankheit? Ja, das ist ganz klar, weil der Mensch schuldig ist vor Gott. Und auf der anderen Seite dürfen wir aber auch Heilung erwarten und erbeten. Und so macht es ja Jesus auch dann später. Er betet für diesen Kranken und verherrlicht Gott dadurch. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiges Prinzip, auch für Krankheit in unserem Leben, dass es meistens, und da kriegen wir ja sowieso keine oder fast nie eine Antwort darauf, warum jemand krank ist. Und es ist auch anmaßend manchmal zu sagen, ja, der ist wegen irgendetwas krank, sondern das auch zu benutzen, um Gott zu verherrlichen. Es gibt ja ganz viele Menschen, die ihre Krankheit benutzen, um Gott zu verherrlichen. Gibt es diesen Nick Vicici, oder wie der heißt, das ist ein ganz schwieriger Name, der eben ohne Beine und Füße so geboren wurde, zum Beispiel. Oder was mir auch gerade in den Sinn kommt, Samuel Koch, der so verletzt wurde, querschnittsgelähmt wurde, und man hat ihm mal gesagt, ja, was hättest du eher gewählt? Würdest du jetzt gesund sein oder dass du so eine Reichweite hast und den Menschen über das Evangelium erzählen kannst? Und er hat gesagt, natürlich würde ich mir wünschen, gesund zu sein, das ist gar keine Frage. Aber in meiner Krankheit erzähle ich einfach von Jesus. Und das ist dieses Prinzip auch, in Krankheit Gott zu verherrlichen, was Jesus hier anspricht. Und dann ist manchmal die Frage, warum lässt Gott es zu, gar nicht so wichtig. Paulus fasst das alles auch nochmal in zwei Versen zusammen. Wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Wie gesagt, das Wort Erbsünde kommt nicht in der Bibel vor, aber in diesem Zusammenhang steht es ganz klar, dass Sünde weitergegeben wird von Generation zu Generation, und dann kam Jesus und hat diesen Fluch durchbrochen, dass wir das weitergeben. Diese Verdammnis hat er durchbrochen. Aber was heißt es für unser tägliches Leben? Mein zweiter Punkt: Entscheide dich für ein Leben unter der Herrschaft Gottes. Wir könnten auch sagen, wenn wir vorher gesagt haben, Segen bedeutet, jemanden unter die Herrschaft Gottes stellen, können wir auch sagen, entscheide dich einfach für den Segen Gottes, der dir in Jesus geschenkt wurde. Und wir können uns wirklich entscheiden. 5. Mose 11, Vers 29 oder 26 bis 29. Ich stelle euch heute vor die Wahl. Wollt ihr Segen oder Fluch? Der Segen wird euch zuteil, wenn ihr die Weisungen des Herrn eures Gottes, die ich euch heute verkündige, befolgt. Der Fluch trifft euch, wenn ihr sie missachtet, wenn ihr den Weg, den ich euch weise, verlasst und euch anderen Göttern zuwendet, von denen ihr bisher nichts gewusst habt. Wenn der Herr, euer Gott, euch in das Land bringt, das ihr jetzt in Besitz nehmen werdet, sollt ihr die Segenszusagen auf dem Berg Gerizim und die Fluchdrohungen auf dem Berg Ebal ausrufen. Hier ist eigentlich in einem und zwei Versen steht drin, was im ganzen Alten Testament eigentlich das Weltbild war. Segen und Fluch. Aber was wichtig ist, Gott möchte uns sagen, wir können oder wir sind, das ist ganz klar, wir sind nicht Spielbälle im Kosmos oder irgendwie sowas, was manche Leute vielleicht denken oder so, sondern wir haben einen freien Willen bekommen und wir können uns auch wirklich für oder gegen Sünde entscheiden. Wir können uns für oder gegen den Segen Gottes entscheiden. Und im Alten Testament geht es an vielen Stellen darum, dass wir weise sein sollen, ein Leben mit Gott wählen sollen und eben nicht ein Leben gegen Gott und dadurch ein verfluchtes Leben. Und deshalb diese Antwort auf diese Frage: Du kannst dich für ein gesegnetes Leben unter der Macht Gottes entscheiden. Und das ist eine gute Nachricht, dass wir uns entscheiden können, dass wir nicht, wie gesagt, irgendwie alles vorherbestimmt ist oder alles nur in eine Richtung läuft, sondern wir können uns entscheiden für ein gesegnetes Leben. Kolosser 2, 14 bis 15. Den Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschriften belastet, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Die Mächte und Gewalten, die diesen Schuldschein gegen uns geltend machen wollten, hat er entwaffnet und vor aller Welt zur Schau gestellt. Er hat sie in seinem Triumphzug mitgeführt. Und das alles in und durch Christus. Auch ein genialer Bibelvers. Irgendwelche Mächten, Gewalten, die können nicht mehr so einen Schuldschein gegen uns vorbringen. Ist auch ein super Bild, um das einfach bildlich zu machen, wie vor so einem Gericht. Wenn es um die Schuldfrage geht, dass da der Ankläger nicht sagen kann, hier, der hat dies und das getan, sondern dieser Schuldschein, diese Anklageschriften sind ans Kreuz genagelt worden und sind damit nichtig gemacht worden. Und die bösen Mächte können nichts uns entgegenbringen, sondern wurden entwaffnet, steht hier. Sie haben keine Macht mehr über uns. Aber auf der anderen Seite, und da hast du, Bernd, heute Morgen auch schon in die Richtung etwas gesagt, wenn wir unsere Sünde nicht dem Kreuz übergeben, sondern wenn wir einfach leben, wie wir möchten und uns wieder Dingen zuwenden, die einfach Fluch bedeuten, wo Gott sagt, das ist einfach nicht für uns Menschen gedacht, dann können wir wieder den Feind bewaffnen, der eigentlich machtlos gegen uns ist. Und warum? Wieder die Antwort, weil wir einen freien Willen haben als Menschen. Wir werden nicht gezwungen zu einem gesegneten Leben. Wir können uns auch für Fluch entscheiden, auch als Christen. Und wir können uns auch immer wieder eben für Schuld, für Sünde und für gottfeindliche Mächte entscheiden und auch eben zum Beispiel für okkulte Dinge, die Einfluss haben auf unser Leben, wenn wir uns diesen Dingen öffnen. Aber dieser Einfluss gottfeindlicher Mächte hat meiner Meinung nach Grenzen. Dass Dämonen und gottfeindliche Mächte wirklich komplett Besitz ergreifen von wiedergeborenen Christen, das widerspricht meiner Meinung nach einfach dem Fakt, dass der Heilige Geist in uns wohnt und da einfach Licht drin ist und dann kann ich die Finsternis vollkommen da reinkommen. Sondern dieses Bild gefällt mir echt gut, Bernd, dass da vielleicht so ein Wespennest sein kann, aber das erfüllt nicht das ganze Haus. Aber unsere Verantwortung ist, das Wespennest da rauszukriegen. Und das Bild ist auch echt gut, habe ich vorher gedacht, ich bin kein Kammerjäger immer selber. Also man selber ist meistens nicht der Spezialist, sondern wir brauchen eigentlich andere Leute, die das checken, wie man solche Hornistennester raus tut aus dem Haus. Und deshalb ist es immer gut, jemand anderes reinzuholen in dieses Haus, um das zu entfernen, weil selbst ist es wirklich schwierig, da irgendwie solche Baustellen in seinem eigenen Haus zu machen. Also lasst uns nicht unterschätzen und nicht kleinreden, dass wir auf der einen Seite gesegnet sind, aber dass wir dem Feind auch Tür und Tor öffnen können, wenn wir das möchten. Denn Gott zwingt uns zu nichts. Und deshalb mein dritter abschließender Punkt noch. Durch die Kraft Jesu ist jeder Fluch gebrochen. Apostelgeschichte 19, da kommt es auch um, ist eine echt interessante Begebenheit. Es traten jetzt viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde und bekannten offen, sich mit okkulten Praktiken abgegeben zu haben. Zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachmen. Das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Ich habe mal nachgelesen, was 50.000 Silberdrachmen heute ungefähr wert sein würden. Weil man kann das ja natürlich nur schätzen. Ein Silberdrachme ist ungefähr ein Tageslohn eines Arbeiters. Und was würdet ihr jetzt schätzen, was die Bücher heute mit einem durchschnittlichen Arbeitslohn von einem Deutschen wert gewesen waren damals? Vielleicht irgendwelche Schätzungen bei 50.000 Silberdrachmen. Also 50 mal Silbereinheiten, solche Silbermünzen. Ja, 50 nicht, aber 10 Millionen. Über 9,6 Millionen wäre das wert gewesen. Von einer einzelnen Gemeinde in Ephesus. Und das muss man sich mal vorstellen. Die haben da einfach diese Bücher genommen, alle auf einen Haufen gelegt und 10 Millionen Euro verbrannt. Wenn das mal nicht radikal ist, hätten sie vielleicht auch verkaufen können. Für die Gemeinde spenden oder was weiß ich. Aber die haben das einfach ernst gemeint und sie haben das aus der Welt geschafft und sie haben Jesus nachgefolgt. 10 Millionen Euro auf den Hof verbrannt, vorne vorm Christuszentrum. Das muss man sich mal vorstellen. So. Und wir können uns beim Lesen der Apostelgeschichte 19 fragen, was wir verbrennen müssen, wo unser Herz dran hängt. Wahrscheinlich haben die wenigsten von uns irgendwelche okkulten Bücher zu Hause, aber es gibt trotzdem gefährliche Dinge, die eine große Rolle vielleicht in unserem Leben spielen, wovon wir uns einfach nicht trennen können. Esoterisches Gedankengut oder Horoskope zum Beispiel, die wir nicht ganz aus unserem Leben streichen können, sondern sich immer wieder einschleichen. Vielleicht auch irgendwelche Coaching-Bücher. Wenn man zum Beispiel diese Spiegel-Bestseller-Listen durchliest, solche Sachbücher, gibt es ja immer entweder die Fiction-Bücher und einmal die Sachbücher. Und das hat auch so viele esoterische und humanistische Ansätze da drin in diesen vermeintlichen Sachbüchern, so Lebensratgeber und so, können wir eigentlich auch alles auf diesen Haufen werfen. Oder auch falsche Musik, schlechten Einfluss oder Pornografie oder irgendwelche anderen Sachen. Einfach diese Dinge, wo dir wichtig sind, wo du eigentlich ganz genau weißt, dass es nicht im Willen Gottes ist, aber Dinge, die gegen Gott stehen, so wie es bei den Ephesern war, dass man das Zeug rausschmeißt, was gegen Gott steht. Vielleicht ist manches auch wertvoll, wirklich materiell wertvoll, und dann einfach vor Gott stellen oder ganz praktisch verbrennen mit Feuer, wie die Epheser. Und in 2. Samuel 21 lesen wir noch, was für eine Macht Flüche haben können und wie wichtig es ist, gegen solche Flüche uns entgegenzustellen. Während Davids Regierungszeit kam es zu einer Hungersnot, die 3 Jahre andauerte. David betete und suchte die Nähe des Herrn. Und der Herr antwortete ihm: Auf Saul und seine Nachkommen lastet eine Blutschuld, weil Saul die Gibeoniter beinahe vollständig ausgerottet hat. Und es kann sein, dass Flüche auf Familien lasten, lesen wir hier, und Belastungen und Dinge aus der Vergangenheit einfach nicht ins Reine gebracht wurden. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass in deiner und in unseren Familien, in meiner, in deiner Familie, irgendwelche ungeklärten Dinge sind. Belastungen vielleicht von Uropa XY oder Uropa. Und warum? Wenn ich jetzt in Indonesien oder in Brasilien wäre, dann wüsste ich ganz klar, da war bestimmt irgendwas Okkultes. Aber das deutsche Volk hat sich vor 80 Jahren im Dritten Reich unvorstellbare Schuld auf sich geladen. In 1. Mose 12, Vers 3 steht zu Abraham: Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Und eigentlich ist ganz klar, wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Wenn eine Nation sich so extrem gegen das Volk Israel stellt und es ausrotten möchte, dann muss ein Fluch auf dem gesamten Volk liegen. Und auch wenn es äußerlich vielleicht nicht so aussieht, weil Deutschland so nach dem Krieg aufgeblüht ist, ein Wirtschaftswunder erlebt hat, haben unsere Familien mit ziemlich Sicherheit Dinge erlebt und Dinge getan, die noch Auswirkungen auf viele, viele Generationen haben können. Meiner Meinung nach gab es nach dem Krieg 2 Wege, mit dieser unvorstellbaren Schuld umzugehen. Es gab auf der einen Seite eine Nachkriegserweckung, wo viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Da ist zum Beispiel auch die Volksmission draus entstanden. Menschen haben gemerkt, sie haben echt Schuld auf sich geladen. Sie haben sind zu Jesus gekommen, haben das Evangelium angenommen. Und dadurch ist die Volksmission, aber auch viele andere Freikirchen und auch in der Landeskirche Erweckung geschehen. Aber die zweite Möglichkeit, wie die meisten Menschen damit umgegangen sind, sind ja lang nicht viele, oder es ist ja nicht lang, 100% in Deutschland sind Christen, aber 80-90% der Menschen, wie sie mit dieser Schuld umgegangen sind, ist ganz klar das Schweigen. Und das vielleicht beobachtet ihr das, also ich möchte ja nichts unterstellen, Familien, aber dass man einfach über diese Dinge geschwiegen hat oder bis heute schweigt oder es eben mit ins Grab genommen hat oder mit ins Grab nimmt, was damals alles passiert ist. Man hat einfach nicht drüber geredet, was passiert ist, wenn man, ja, und das alles einfach unter den Teppich gekehrt, und dann kann gleichzeitig auch keine Buße entstehen, wenn man das Schweigen gewählt hat. Also entweder diese Erweckung, Bekenntnis, Buße, sich zu Jesus wenden in der Nachkriegszeit wegen den ganzen Dingen, die im Dritten Reich passiert sind oder die im Dorf passiert sind oder dieses narzisstische Gedankengut und so weiter. Oder man hat es einfach verschwiegen, was in den Familien war. Und das Problem ist, diese Dinge liegen ja schon 80 oder 100 Jahre hinter uns. Und ich glaube, es bringt nichts, da Ahnenforschung betreiben und denken, was war da in der Familie? Und es muss ja nicht alles nur mit dem Dritten Reich zu tun haben. Kann ja auch ganz andere Sachen sein, wo Opa oder Oma oder Vater oder Mutter irgendetwas in ihrem Herzen, in ihrem Leben angehäuft haben, vielleicht auch okkulte Sachen oder solche Dinge. Aber wir müssen das nicht alles bis ins kleinste Detail wissen. Aber was wir machen können, und das möchte ich uns aufs Herz legen, dass wir einfach Dinge ans Kreuz bringen, dass wir Gott bitten, hey, gibt es irgendwelche Schuld in unserer Familie? Ich möchte es vors Kreuz bringen, ich möchte das in Anspruch nehmen, dass Jesus für mich gestorben ist und dass diese Linie einfach gebrochen ist. Und dass einfach ich nichts mit diesen ganzen Taten meiner Großeltern oder Urgroßeltern zu tun haben möchte. Egal was es ist, Nazi-Vergangenheit oder irgendwelche andere Schuld oder Sünde. Viel, viel, viel wichtiger als zu wissen, was passiert ist, ist einfach einen Schlussstrich zu ziehen mit der Vergangenheit und zu sagen, ich möchte aber ein neues Leben führen und ich möchte nicht mit diesen Dingen weitermachen wie meine Vorfahren. Und es kann sein, dass in deiner Familie früher Süchte waren, Probleme, Flüche, vielleicht auch über Generationen hinweg. Vielleicht, dass Alkoholsucht sich immer wieder wiederholt oder dass in einer Familie immer wieder Scheidungen vorkommen oder ja, dass man andere Dinge einfach so weitergibt. Aber das muss uns keine Angst machen. Vielleicht, wenn man denkt, bei mir in der Familie haben sich immer alle scheiden lassen, kommt das jetzt zu mir auch? Dass man sagt, nein, diese Linie ist durchbrochen, Jesus hat gesiegt. Und da ganz zentral der Bibelvers 2. Korinther 5, Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Du kannst aus all diesen Kreisläufen ausbrechen, denn du bist eine neue Kreatur, ein ganz neuer Mensch. Die Erbsünde und jede Fluchlinie ist gebrochen in Jesus. Und ein wichtiges, zentrales Beispiel, wie man auch aus Flüchen ausbrechen kann, das jetzt noch zum Schluss, lesen wir in 4. Mose 16, dass die Rotte Korach sich zusammengerottet hat. Da kommt ja auch dieses Wort zusammenrotten her und sich gegen Mose und Aaron aufgelehnt haben. Sie haben sich ganz bewusst gegen Gott gestellt und die Strafe von Gott war hart. Wir erinnern uns, die ganze Sippe wird vom Erdboden verschluckt. Und man könnte ja sagen, wenn diese Familie so große Schuld auf sich geladen hat, dann würde es ja weitergehen in Generationen und Generationen weiter, wenn wir das Alte Testament kennen. Aber 10 Kapitel später lesen wir ein kleines, aber ganz wichtiges Detail, wird nur in ein, zwei Versen erwähnt, nämlich, dass die Söhne Korachs nicht vom Erdboden verschluckt wurden, sondern dass sie selbst Familien gegründet haben und auch gesegnet wurden. Es gibt sogar Psalmen, die von den Söhnen Korachs geschrieben wurden und wo einfach Segen für uns überliefert wurde. Und es zeigt einfach, sogar im Alten Testament, dass Fluch und Segen nicht festgeschrieben ist, sondern dass sich Menschen einfach dagegen entscheiden können, zu sagen können, nee, ich möchte einfach nicht so weiterleben wie meine Eltern, ich möchte Buße tun und mich zu Gott wenden. Und wenn das im Alten Testament gilt, wie viel mehr dann im Neuen Testament, wo Jesus diesen Schlussstrich ganz klar gezogen hat. Wir gehören zu Jesus, wir sind eine neue Kreatur und dadurch sind alle alten Flüche und Belastungen gehören der Vergangenheit an, außer wir entscheiden uns nochmal ganz bewusst dafür. Denn das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Ich möchte nochmal dieses nicht ganz einfache Thema für uns zusammenfassen durch 3 Bibelstellen. Das erste war Galater 3,13. Christus hat uns von dem Fluch losgekauft unter denen uns das Gesetz gestellt hatte. Denn er hat an unserer Stelle den Fluch auf sich genommen. Jesus hat alle Flüche auf sich genommen, weil er selbst zum Fluch wurde. Zweitens, 4. Mose 11, 29. Ich stelle euch heute vor die Wahl. Wollt ihr Segen oder Fluch? Und das ist an sich eine gute Nachricht, auch wenn wir vielleicht eher den Fluch hier lesen, aber wir haben die Möglichkeit, uns für den Segen zu entscheiden. Das ist genial. Wir können einfach sagen, ich möchte kein verfluchtes Leben, ich will ein gesegnetes Leben mit Gott leben. Und das Dritte, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Durch Jesus ist jeder Fluch durchbrochen, auch Schuld von deinen Vorfahren, von meinen Vorfahren. Wir sind eine neue Kreatur und wir dürfen das in Anspruch nehmen, was Gott schon geschaffen hat. Jetzt bist du ein neuer Mensch in Jesus Christus und deshalb darfst du ein gesegnetes Leben führen. Amen.